Diese Woche geht es bei Quotenmeter FM um die zwei beliebtesten Brüder im Musikbusiness. Na klar, Liam und Noel Gallagher. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ja, ich habe einen kleinen Witz gemacht. Hallo Mario.
Hallo Fabian.
Werden wir heute über Liam und Noel Gallagher reden? Nein, wir reden natürlich über...
Können wir
Bill
gerne.
Und ja, okay. Was sagst du dazu, dass die sich wieder...
Ich kann auch Wonderwall hier live an meiner Gitarre performen.
Wenn,
alles
wenn
kein
du das
Problem.
Gut kannst, ja. Also wollen wir jetzt... Ja. Also eigentlich habe ich mich auf Bill Kaulitz und Tom Kaulitz und Heidi Klum vorbereitet. Aber
ja,
wir können auch über
auch,
die Gallaghers reden. Wollen wir das den Zuhörern antun?
Ja, wir können es abschließen. Kann ich nochmal so ein bisschen das Gitarrenriff. So zum Ausfaden.
Okay.
Aber ich würde vorschlagen, lass uns erst über Kaulitz und Kaulitz reden. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann gucken wir nochmal, wie es aktuell... zur Beziehung zwischen Liam und Noel Gallagher steht, also ob die beiden momentan wieder verfeindet sind oder ob sie sich doch mal wieder lieb haben. Das schwankt ja auch. Also manchmal, das sieht man ja auch bei Kaulitz und Kaulitz, sind Bruderbeziehungen doch recht anspruchsvoll und nicht immer ganz leicht zu handeln.
Ja, das sieht man ja auch bei Dieter Bohlen und Thomas Anders. Da hat ja Bohlen auch wieder den Haken rausgeschmissen nach... Wir brauchen vielleicht doch wieder zusammen gemeinsam einen Hit.
Ja, stimmt. Aber da scheint ja auch das Tischtuch zerschnitten. Und Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, hatte ja tatsächlich auch so einen unliebsamen Bruder, der auch mal dann Interviews gegeben hat in der Öffentlichkeit und irgendwie Sachen erzählt hat dann irgendwie. Also...
Das wird spannend, da kann man sich ja am Wochenende, wenn man diesen Podcast gehört hat, dann nochmal in die Rabbit Holes sich einschließen und einfach mal gucken, was es da so gibt. Jetzt haben wir ganz viele Fährten gelegt, aber wir reden tatsächlich über Tom und Bill Kaulitz. Die haben eine Netflix-Doku-Reihe, Kaulitz und Kaulitz, verlängert für die zweite Staffel. Und da wollen wir heute mal ein bisschen kritisch drauf blicken, denn viele Leute sind darüber begeistert. Und beim Deutschen Fernsehpreis letztes Jahr hat Kaulitz und Kaulitz ja auch in der Unterhaltungs-Reality gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob sie beim Quotenmeter-Fernsehpreis gewonnen haben. Ich glaube, die erste oder zweite Staffel hat definitiv gewonnen. Allerdings...
zumindest nominiert, ne?
Zumindest nominiert. Ich habe mich auch letztes Jahr mal mit den Produzenten verabredet für ein nettes Hintergrundgespräch. War sehr interessant. Und jetzt möchte ich allerdings mit dir mal darüber reden, wie meine Eindrücke eben so sind. Und ich habe auch Leute, auch aus der Branche gesprochen. Viele sagen, gutes Bügelfernsehen. Andere sagen, wie ich, Und damit fangen wir mal an. Du hast dich sehr gut auf die dritte Staffel vorbereitet, aber ich möchte tatsächlich anfangen mit der allerersten Folge The Party Has Arrived, veröffentlicht schon vor 2 Jahren, am 25. Juni 2024. Mhm. Und man muss sagen, die Produktionsfirma Constantin Entertainment, und wenn Otto Steiner persönlich dran sitzt, dann sieht es schon alles ziemlich geil aus.
Also das stimmt. Also von den optischen Inszenierung und so vom Production Value und alles Mögliche ist das schon sehr auf Hochglanz getrimmt, ne?
Also genau. Macht natürlich
kann man nicht
was meckern. Da hat man natürlich eine schöne Sonne auch in Los Angeles. Also man hat es jetzt auch nicht irgendwie, mein bestes Beispiel ist immer Duisburg, Regenschauer. Da kannst du auch was drehen und das läuft dann bei Sat.1 am Nachmittag. Aber
ja, Du hast aber es ist schon eine Kunst. Also was heißt eine Kunst? Aber der Anspruch ist schon da. Dann halt auch, ich sage jetzt mal, vorteilhafte Bedingungen, die dann auch wirklich umzuwandeln in was optisch richtig Anspruchsvolles oder Atmosphärisches. Das hat dann natürlich schon auch nochmal mit Farbsättigung, mit Bildkomposition, Unschärfe, Schärfespiel zu tun. Und das machen sie schon sehr gut, ne?
Ja, das muss man sagen. Jetzt fangen wir allerdings mal innerlich an, denn die erste Episode ist für mich schon irgendwie leider stilgebend für die ganze Sendung. Denn es geht eigentlich los, dass scheinbar Tom und Bill jetzt nicht so wirklich viel aus ihrem Leben erzählen zu haben, weshalb die Produktion dann schon direkt in der ersten Folge sagt, so, wir gehen jetzt mal zu eurem Lagerhaus, dort, wo die alten Sachen gelagert werden. Und dann gehen die da rein, zeigen gefühlt drei Dinge vor und nach 10 Minuten haben die beiden eigentlich schon wieder keinen Bock mehr und schließen den Laden wieder ab und es kommt was völlig anderes.
Ja, es hat natürlich zum einen immer mal so was Fragmentiertes, also ein fragmentarisches Erzählen, wo man sagen kann, oder mal diskutieren kann, ist das beabsichtigt so? Oder ist das ein erzählerischer Mangel? Da kann man sicherlich trefflich drüber streiten. Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil es im Zweifel ja auch beides sein kann. Und manchmal fällt vielleicht sogar auch beides zusammen. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, das dann in der Endbewertung so zu bewerten.
Ja, und mein größter Schwachpunkt war natürlich, als Tom, der Ehemann von Heidi Klum, dann sagt, ja, er will ja nicht bei sich zu Hause drehen, deswegen spielt es ja alles bei Bill. Leute, es ist gelogen. Sagt's doch einfach ehrlich, dass Heidi nicht will, dass da gedreht wird.
Ja gut, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das nicht will. Das halte ich für recht wahrscheinlich. Gut, aber auch Tom könnte theoretisch mit für diese Entscheidung verantwortlich sein, weil wenn man sich mal so die Dynamik zwischen den beiden anguckt, ist er meistens schon so eher der ein bisschen zurückhaltendere, der nicht so ganz extrovertiert ist und nicht so extrem nach außen strebt wie Bill. Und Bill da doch schon eher so ist, dass er mehr Preis gibt, auch mehr die ganze Zeit praktisch auf so einem Entertainer-Level unterwegs ist. Und dass dann er Bill derjenige ist, der auch bereit ist, dann die Tür zu öffnen und sozusagen sein Zuhause zu zeigen und das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und Tom eher derjenige ist, der das nicht macht. Das erscheint mir schon plausibel.
Für mich wirkt die ganze Serie, muss ich sagen, so ein bisschen Bill Kaulitz erobert die Welt und will gesehen werden. Ich habe so das Gefühl, dass Tom irgendwie mitgezogen wird. Dass er eigentlich, es geht in der Sendung, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich die pausenlose Kommentierung von Bill. Gut, es gibt zwar auch zum Beispiel verschiedene Feiern, auch in der ersten Staffel, aber wir können ja, wie du schon sagst, mal mit der dritten Staffel anfangen. Da ist es ja so, dass er auch aus der zweiten Staffel das Projekt des Poolbauens endlich fertig geworden ist, weil da sehen wir dann einen fertigen Pool bei Bills Wohnung, die zwischenzeitlich auch demoliert wurde. Ist auch interessant, dass man großen Wasserschaden haben kann, wenn man auf dem Berg wohnt. Grüße gehen raus an die Gemeinde Margetzöcher 1994.
Also es ist so, dass es natürlich so ein Element ist, dass sich einige Aspekte so ein bisschen wie ein roter Faden auch über die Staffeln wohl hinwegziehen. Ne? Also, dass man sagt, man hat diesen Pool da schon mal etabliert und es ist sicherlich kein Zufall, dass man dann auch direkt in der ersten Folge der dritten Staffel damit loslegt, dass eine Poolparty stattfinden soll, die vielleicht so gewissermaßen diesen Pool vielleicht ein bisschen einweiht. Also, dass man schon gewisse erzählerische Punkte etabliert, auf die man dann wieder zurückkommt, ist ja eigentlich auch recht wichtig, weil wenn man sich schon vornimmt, dass man so diesen Jet-Set-Rhythmus mit hin und her springen, mit sehr vielleicht auch erratisch und manchmal auch hektisch erzählten Aspekten, dass wirklich das ist, wo man ein Stück weit auch die Dramaturgie dieser Sendung mit bestreitet, ist es natürlich schon auch wichtig, dass man da einen Kontrapunkt entwickelt und auf der einen Seite eine gewisse Klammer bildet und auch gewisse ich sage jetzt mal, Orientierungspunkte gibt, auf die man dann als Zuschauer immer wieder auch zurückkommen kann. Das halte ich natürlich für wichtig, dass das Ganze nicht im kompletten bunten Strom sozusagen sich komplett verliert. Und dass man immer wieder Punkte hat, wo man sich auch darauf verlassen kann, dass da dann praktisch wieder drauf zurückgekommen wird, um bestimmte Sachen zu erzählen, um bestimmte Sachen weiterzuerzählen. Und das ist natürlich dann schon praktisch eine Balance, die man da hinkriegen muss und die durch solche Elemente meiner Meinung nach dann schon versucht werden zu bedienen, ja?
Ja. Ja. Und jetzt startet eben die dritte Staffel für mich auch ein bisschen wieder durcheinander geworfen, ähnlich wie es bei der zweiten Staffel war. Also bei der zweiten war es ja eben so, dass wir zum Beispiel auch Bill gesehen haben, der nach Paris geht, dort auf der Modenschau mitläuft und dann sitzt er noch mit einer Agentin im Café und dann denkt man sich, oh geil, du bist ja in Paris, ja? Und warum dreht ihr genau nichts in Paris, ja? Und dann wurde mir aber von Seiten mal der Produktion erzählt, dass man da nichts drehen durfte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber dann sag das doch einfach. Weil für mich wirkt es dann, ich kenne die Regularien jetzt nicht. Damals wurde das kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Paris gedreht. Und dann könnte man meinen irgendwie, dass man das dann so weiterdenkt und dass man das vielleicht uns mit an die Hand gibt und sagt in der Sendung, ja, wir können jetzt hier nicht so viel drehen in Paris. Sondern nur was aus dem Café, weil wir haben offiziell keine Drehgenehmigung oder irgendwie sowas. Aber stattdessen wirkt es halt, wie so oft in der Sendung, so abgehackt, so fragmentmäßig irgendwie reingeschoben. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich weiß einfach nicht, ob man bei dieser Sendung sagt, wir haben so viel Material, wir könnten theoretisch für RTL 2 Verhältnisse könnten wir 20 Folgen machen, wie bei den Geissens. Und dass man sagt, wir drücken das einfach auf 8 Folgen runter. Oder ich habe manchmal das Gefühl, und das war ja schon in der allerersten Folge, irgendwie haben die nicht so Lust. Und dann sagst du denen, okay, wir räumen jetzt das Lager aus. Und dann gehen die widerwillig hin und dann sagen sie nach 10 Minuten, ja, schön, gut.
Nee, also, dass sie keine Lust haben, das ist jetzt kein Eindruck, der bei mir entstanden ist.
Bei mir zum Beispiel schon.
Okay, ja.
Wenn es nicht Party ist, dann ist alles irgendwie aufwendig.
Okay, ja, gut, ist legitim. Wenn der Eindruck bei dir so entstanden ist, dann unterscheiden sich unsere Eindrücke da. Ich habe jetzt aber ehrlicherweise auch nicht so viel von den ersten zwei Staffeln gesehen. Ich habe, glaube ich, die erste Hälfte der ersten Folge mal geguckt und jetzt intensiver habe ich tatsächlich nur die dritte Staffel verfolgt. Und da kam bei mir jetzt nicht der Eindruck auf, dass die beiden keinen Bock auf diese Serie hätten, auf dieses Format, nee. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist zum einen, dass wenn du irgendwie auf dem Eiffelturm drehen willst oder so, ist das natürlich aufwendiger, weil wahrscheinlich wirst du irgendwelche Drehgenehmigungen einholen müssen. Da ist natürlich auch sehr viel los. Das heißt, der Aufwand, der Drehaufwand vor Ort, der würde sich dann wahrscheinlich erhöhen und da ist dann halt vielleicht auch eine Kostenfrage, Frage des Produktionsaufwands. Also wie lange kann man überhaupt bleiben in Paris? Denn jeden Tag, den die da länger bleiben, kostet das wahrscheinlich auch mehr. Gut, den beiden wird es egal sein, die haben natürlich genug Geld. Aber ich sage jetzt mal, die Produktion trägt das dann ja und die werden auch ein gewisses Budget von Netflix bekommen. Das könnte ich mir vorstellen. Und was natürlich auch so ist, ist, dass die Serie oder die Doku-Soap natürlich sehr personenzentriert ist, ne? Das heißt, wenn du jetzt auch zum Beispiel guckst, das war ja in dieser Staffel zum Beispiel so, wenn sie nach Berlin fahren oder fliegen, um da ihr 20 Jahre durch den Monsun Konzert zu halten, da machen die ja auch sonst in Berlin nichts, sondern da.
Ja, und das sollte man vielleicht auch ziemlich eng. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr beleuchten, weil das ist ja vielen auch gar nicht so klar. Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat man das jetzt nochmal in den Nachberichten mitbekommen, dass es ja so Top-Spieler gibt, die Millionen verdienen, die irgendwie durch Europa jetten, ständig in Madrid sind oder in Barcelona, in London spielen. Dass sie da eigentlich nicht sehen. Die fahren ins Mannschaftshotel, vielleicht dann auf dem Trainingsplatz und dann gehen sie zum Spiel. Und dann gibt es noch abends irgendwie um nachts um 2 nach der Champions League noch ein Essen. Aber um 4 oder um 5 hockst du schon wieder im Bus, um deinen Flieger zu bekommen.
Ja, richtig. Also ich glaube auch zwei Aspekte. Zum einen vermittelt das dann sicherlich ein realistischeres Bild von so einem Künstlertourleben, wenn man so ein Konzert macht. Auch da wird es ähnlich sein. Wie bei Fußballern, wie du es eben gerade angesprochen hast. Und auf der anderen Seite, ich meine, was würde es jetzt bringen, wenn man die beiden irgendwie komplett zum Beispiel durch Berlin jagt und die dann nochmal den ja, weiß ich nicht, den Fernsehturm oder so hochklettern und das dann so eine Art...
Soll schon persönlich sein und ich kann mir aber vorstellen,
ja, dass genau.
ein Bild zum Beispiel, wenn er schon in Paris ist und man darf nicht drehen und man hat vielleicht auch nicht Zeit, dass man trotzdem vielleicht eine Szene aufnimmt und sagt, ja, wir würden ja ganz gern mal auf dem Eiffelturm, aber wir müssen ja schon wieder weg und sowas.
Sowas. Ja, hätte man machen können. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich so argumentiert, wie du eben gesagt hast, dass man irgendwie transparent macht, wir können da und da nicht drehen, dann verliert vielleicht auch so diese Hochglanzproduktion so ein bisschen ihre Souveränität und ihren Glamour, ne? Weil natürlich eigentlich alles auf Autorität getrimmt ist. Also die zwei Weltstars betreiben ihr Jet-Set-Life. Und wenn man dann das Narrativ aufbaut, uns werden hier Grenzen gesetzt, wir dürfen nicht beim Eiffelturm drehen, weiß ich jetzt nicht, ob das diesem Narrativ so zu Pass kommt. Ne?
Also, ja, du sprichst es an, es ist wirklich ein Tango, den die beiden da tanzen müssen, um zwischen, wie du schon sagst, zwischen Lifestyle und Authentizität funktionieren zu können.
Ja, das auf jeden Fall auch. Und was ich nochmal sagen wollte, ist, aufgrund dieser Figurenzentrierung, glaube ich, tut es dem Format auch nicht gut, wenn praktisch zu viel Sightseeing mit drin ist. Weil das sind im Zweifel alles Sachen, die nichts mit der internen Bruder- oder Zwillingsbeziehung zwischen den beiden zu tun haben, die folglich, also auch auf emotionaler, zwischenmenschlicher Ebene, nichts dazu beitragen, praktisch diese Story zwischen den beiden zu narrativieren. Das heißt, es geht ja ganz oft darum, das hast du eben auch schon sehr gut angesprochen, dass es eigentlich darum geht, wie die beiden so ihre Beziehung untereinander aushandeln. Und dass das eigentlich auch das wirklich Spannende ist, nämlich dass so diese Konflikte, die sie auch untereinander haben, da können sie noch so weit reisen, noch so weit zu den Niagara-Fällen, noch so weit zu den Elefanten in Afrika. Diese Konflikte zwischen den beiden, die brechen immer wieder auf und die tragen sie immer mit sich rum, rund um den Globus. Und ich glaube, das ist das, was es zu erzählen gibt eigentlich und zu kommentieren gibt in dieser Serie.
Das gab es ja anfangs der ersten Staffel ja noch gar nicht. Also es gab ja zum Beispiel, wenn man mal jetzt wirklich da in die Materie reingeht, gab es ja den ersten Krach in der zweiten Staffel, als Georg, glaube ich, die beiden mal in der Serie tatsächlich angegriffen hat, dass zu wenig geprobt wird.
Okay. Ja, das kann sein. Da habe ich dann nicht so genau beobachtet in der ersten Staffel, aber was natürlich jetzt praktisch offenkundig wird, ist, dass das dann in der dritten Staffel sozusagen nochmal auf eine zusätzliche Ebene geführt wird, weil die beiden ja sogar einen Life-Coach oder eine Art Therapeutin aufsuchen, mit der sie versuchen, ja, ihre Beziehung zueinander zu verbessern und mal irgendwie ihre Erwartungshaltung, die der jeweils andere an den anderen hegt, zu hinterfragen, weil ja doch gewisse Unzufriedenheiten auftauchen.
Wir wissen ja auch vieles nicht, wie du schon sagst. Also wer weiß, ob die beiden einen Dreijahresvertrag da irgendwie bei Netflix unterschrieben haben und dann irgendwie festgestellt haben, ja gut, mit meinem Bruder macht es Spaß, eine Sendung zu produzieren, aber es ist gut, wenn es nach 4 Wochen vorbei ist. Und wenn es jetzt das dritte Mal ist und dann sagt man vielleicht irgendwann, jetzt irgendwann nervt er mich.
Gut, ja. Ich glaube, das ist dann halt immer die Frage, inwieweit das, was da dargestellt wird in dieser Serie, der realen Beziehung zwischen den beiden entspricht. Ich glaube schon, da ist sicherlich auch einiges überdramatisiert, überstilisiert und grundsätzlich ja auch immer auf eine selbstironische und teilweise auch komödiantische Slapstick-Ebene gehoben, weil das ist sozusagen auch meine Hauptthese, dass das Format vor allen Dingen halt auch auf so einer Trash-Comedy-Ebene funktioniert und man vieles nicht zu ernst nehmen sollte. Was ich aber glaube und was wiederum auch Teil des Erfolgs ist, dass ich glaube, dass es immer so einen wahren Kern noch transportiert. Also so ein paar Schichten runter geschraubt, glaube ich schon, dass es auch mir realistisch erscheint, dass die beiden unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche vielleicht auch Lebenswirklichkeiten haben mit Tom, der zusammen mit Heidi irgendwie sich auch um die Kinder kümmert und so. Und Bill halt so ein Junggeselle ist, der momentan noch mehr auf der Suche ist nach einer Beziehung und Dates macht und irgendwie ja eigentlich noch so seinen Weg im Leben finden will. Und Tom jemand ist, der den schon eher gefunden hat. Und dass das dann so zwei Lebenswirklichkeiten sind, die auch Reibungspunkte aufmachen und die dann so aufeinanderprallen und dann eigentlich Bill teilweise auch mit seiner Erwartungshaltung, die er an Tom ranträgt, ihn damit teilweise überfordert und wiederum vielleicht Toms Mindset dann wiederum nicht das ist, was dann gerade Bill abholt. Also das glaube ich schon, dass das auch eine Wirklichkeit
ist. Um mal Butter bei the Fische zu machen, es ist einfach so, Tom hat eine Familie mit Heidi und Bill ist halt einfach immer noch der Single und während Bill einfach der Partymensch ist, ist da Tom schon deutlich zurückhaltender und das ist natürlich auch ein Reibungspunkt und es gab ja jetzt auch im Vorfeld dieser Staffel oder auch währenddessen diverse Interviews, wo zum Beispiel auch gesagt hat, dass Bill einfach auch mal einen Detox machen will von Zigaretten, Alkohol und Handy, dass er teilweise mit 40 Leuten schreibt, dass er aber auch Leute mit Hobbys irgendwie auch komisch findet. Mein Eindruck ist so nach der Doku-Soap, ich gucke da ja kritischer drauf als andere Leute. Ich gucke da ja, weil ich das seit 25 Jahren beruflich mache, ich gucke auch immer das, was nicht erzählt wird. Und ich habe oft das Gefühl, Bill ist ein wahnsinnig langweiliger Mensch, der auch irgendwie nicht so wirklich was zu tun hat.
Ach, weiß ich nicht. Also das finde ich jetzt ein bisschen fies, die Unterstellung so zu tätigen, dass das ein langweiliger Mensch ist.
Aber es ist irgendwie nur Party, irgendwie Party, Party, Party. Und klar kannst du jeden Tag Party machen und nur vor dich hinleben. Aber, und das ist der zweite Punkt, den wir auch noch ansprechen wollten, weil du ja auch gesagt hast, na gut, können die auch nicht mehr singen.
Da können wir nochmal drauf zurückkommen. Aber ich würde nochmal sagen, auch so dieses Bild, was da Bill in der Öffentlichkeit darstellt, da würde ich dann auch nochmal hinterfragen, ob das wirklich dann so in der Konsequenz so, sicherlich, das wird ein Teil von ihm sein, aber es ist letztendlich auch nur ein Ausschnitt, der natürlich in dieser Doku-Soap dann praktisch unter das Brennglas gestellt wird. Aber ich würde vielleicht schon auch sagen, dass bei Bill, dass das eine Persönlichkeit sein könnte, die vielleicht auch ein paar Sachen irgendwie so überspielt und vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit mit sich so ein bisschen übertüncht, aber das ist dann so küchenpsychologisch, weil man die reale Person so gar nicht kennt in der Öffentlichkeit.
Nee, du kannst ihn überhaupt nicht greifen. Wir wissen überhaupt nicht, ob er zum Beispiel, ich sag's jetzt einfach mal, ob er vielleicht gerne Kartenspiele spielt oder ob er vielleicht ganz gern Daily Soaps im Fernsehen anguckt oder ob er vielleicht auch gerne wandern geht. Keine Ahnung, habe ich nicht in dieser Sendung erfahren.
Ja, da gibt es sicherlich noch mal Aspekte, wo man sagen könnte, da könnte man mal so ein bisschen mehr Einblicke erhalten, finde ich
auch. Vielleicht ist er ja auch so ein kleiner Olli Schulz und ist den ganzen, den halben Tag immer in irgendwelchen Plattenlabel oder in Plattenläden und hört sich irgendwelche Songs durch. Aber das erfahren wir nicht.
Ja, klar, kann man natürlich sagen, das könnte man sich wünschen, dass man da ein bisschen vielschichtiger erzählt. Ja, kann ich nachvollziehen, dass man vielleicht so dieses Bedürfnis entwickelt. Auf der anderen Seite ist es auch legitim, wenn man für sich als Künstlerpersönlichkeit sagt, ich lege hier jetzt nicht meine komplette Privatperson offen, weil ich auch für mich einfach noch was brauche, was ich für mich privat halte. Ne? Also das kann ja auch einfach, kann man auch nachvollziehen, dass man einfach sagt, ich gebe nur eine gewisse Facette von mir preis in der Öffentlichkeit und mehr möchte ich nicht, ist schon legitim. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht, ob das so erfolgsentscheidend ist für dieses Format, weil ich schon sage, dass so diese ganzen Sachen, die da inszeniert werden, dass die teilweise auch schon auf so einer überstilisierten Ebene eigentlich inszeniert werden, sodass das vor allen Dingen auf so einem komödiantischen Unterhaltungslevel einfach funktioniert und deswegen würde ich immer auch sagen, nehmt nicht alles so ernst, was da so passiert, ne? Weil letztendlich ist es irgendwie eine Art von Comedy-Sendung auch, wo irgendwie unterhaltsam erzählt werden soll und dann ist halt der Anspruch, schaffen sie das dann unterhaltsam zu sein und das dann so zu bauen und ich denke, das gelingt mal mehr und mal weniger.
Okay. Ja, wir wollten noch über die Gesangsqualität sprechen und auch mal über auch deren musikalischen Erfolg. Und da muss ich sagen, das ist jetzt auch nicht gerade so besonders toll.
Das stimmt grundsätzlich ja. Also ich habe so den Eindruck, dass wenn man jetzt zum Beispiel so Konzertausschnitte oder so von denen da vorgespielt bekommt, dass da sehr viel mit Autotune gearbeitet wird, dass die Stimmen stark bearbeitet wirken. Ich erkenne da nicht irgendwie die Stimme von Bill eigentlich drin. Gut, jetzt weiß ich nicht, inwieweit er in der Lage ist, wenn er singt, seine Stimme so zu verändern, dass sie sich auch wirklich ganz anders anhört als seine normale Sprechstimme. Aber trotzdem, ja, ich glaube jetzt auch, es gab mal ein paar Ausschnitte, wo Bill dann, wo die einen Song komponiert haben für ein Bambi, wo Bill dann gesungen hat live an einem Laptop. Da hat man eigentlich schon gehört, dass er durchaus singen kann und eine gute Stimme hat. Aber wie gesagt, ein Großteil wirkt mir sehr stark bearbeitet und ich glaube schon auch, dass so diese musikalische Autorität, von der diese Sendung ein Stück weit lebt, also auch so deren musikalisches Vermächtnis natürlich schon ein bisschen besser dargestellt wird, als es eigentlich ist, weil natürlich auch gerade deren größte Hits, die wurden nicht von denen selbst geschrieben, ne? Und die wurden nicht von denen selbst produziert und davon zehren sie natürlich noch sehr stark. Und deswegen ist jetzt sozusagen deren musikalisches Standing, wenn man das jetzt mal aktuell runterbricht, auch nicht so doll ist. Deswegen ist da schon auch viel Fassade mit drin, ne?
Ja, und das ist dann auch so ein Punkt, wo ich mir dann auch Sorgen mache, weil ich habe ja mal gesagt, wenn die beiden Wetten das moderieren könnten, dann könnte das eine geile Sache werden, weil sie sind ja Musiker und dann könnten sie sich auch ein paar Musiker einladen. Und es war aber bislang so,
das wird spannend dann, ja.
Das ist, war halt leider bei bisherigen Sendungen wie diese Jam-Sendung oder auch bei DSDS vor 15 Jahren, war das eben so, dass sie da halt auch nur irgendwie Statisten waren und nicht jetzt so Entertainment unterwegs waren, wie jetzt zum Beispiel Jimmy Fallon von der Tonight Show.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei, ich habe die Sendung ehrlicherweise That's My Jam nie so richtig verfolgt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob sie da zum Beispiel live gespielt haben oder mal live gesungen haben. Weiß ich nicht. Du hast recht, bei Wetten, das wird es dann tatsächlich mal interessant, ob sie das dann machen werden, ob sie dann auf der Bühne live mal performen.
Das also weißt du, was sehen, ich ne? mir halt einfach vorstelle? Wenn die Wetten, das moderieren, dann müssten die eigentlich das Opening haben, wo sie mit ihrer Band live spielen, eine Extension-Version ja. der Wetten, das Hymne mit irgendwie einem geilen Text. Das ist allein das Opening. Und dann müssten auch,
wäre wenn cool.
das die schon machen, ja, dann müssen aber auch entsprechend auch Leute eingeladen werden, vielleicht auch erfahrene Musiker, auch wenn die schon mit denen zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel, ich habe es gerade rausgelesen, ich glaube, mit Udo Lindenberg haben sie tatsächlich mal ein bisschen was gemacht. Nee, der ist schon verstorben. Nee, lebt der noch?
Was?
Doch,
Udo, Lindenberg? Udo Lindenberg? Ja, lebt natürlich noch. Lebt er noch.
Nein, ich habe den
verletzt. Udo Jürgens vielleicht.
Udo Jürgens ist verstorben. Ja. Genau, den meine ich. Aber mit denen haben sie auch nicht zusammengearbeitet. Sorry, Leute, da bin ich jetzt nicht so gut bewandert. Ja.
Udo Lindenberg aber, lebt.
Ja. Und ich denke mir da halt einfach, die könnten eine geile Musikshow aus Wetten, das machen. Man muss es nur entsprechend anpassen. Früher, als Frank ja. Elstner das moderiert hat, da gab es ja, ja auch keinen großen Promi-Talk. Das kam ja dann auch nur, weil man die Sendung dann für Thomas Gottschalk angepasst hat. Und da würde ich mich halt einfach freuen, wenn da wirklich ein geiles Konzept ist. Aber ich glaube es nicht.
Man weiß es nicht, ne? Ich finde auch, dass man diesen Anspruch daran stellen könnte. Man muss das potenziell einräumen, dass es so sein kann, aber sie müssen sich dran messen lassen und dann wird man das dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, ich würde es mir wünschen, dass sie da eine geile musikalische Performance hinlegen und da gut entertainen können. Das werden sie erst noch erweisen müssen, ob sie dazu imstande sind. Wenn ich abschließend nochmal so mein dramaturgisches Fazit zu der dritten Staffel ziehen dürfte.
Ja, und ich habe eher das Gefühl, dass du noch über die Gallagher-Brüder reden willst.
Oh, ich würde noch so über so vieles reden, du. es ist so, ich habe so ein gemischtes Bild von dieser Staffel. Ich finde, die schaffen es in der ersten Staffel, da eine wirklich gute Unterhaltungssendung auf die Beine zu stellen. Gefällt mir vieles ganz gut, hatte ich gute Zerstreuung, habe mich gut entertained, konnte man schnell weggucken, Zeit ging schnell rum, wie das etabliert wird mit der Poolparty, das wird erstmal nur angerissen, dann gibt's nochmal den Sprung nach Berlin, das heißt, man weiß schon, die Poolparty, die ist am Horizont, da kommt noch was, aber erstmal wird noch was anderes dazwischen geschnitten, dass man so eine Erwartungshaltung schafft und so eine Vorfreude darauf, was könnte da dann noch passieren, finde ich super dramaturgisch. Was ich kritisieren würde, ist dann, den Aufbau des Konzerts. Also da hat man ja durchaus am Anfang so Bilder von dem von den Zuschauerrängen und so dann gesehen. Das hat mir alles so ein bisschen künstlich orchestriert gewirkt teilweise, wie die Fans da so aufgestellt werden am Rande. Und dann gibt es auch so eine Szene, wo die Fans dann so auf einmal losrennen. Und das hat mir so gewirkt wie auf Kommando. Also so richtig dieses Feeling von diesem Jubiläumskonzert da in der Wuhlheide hat sich nicht so gut übertragen. Das würde ich dann wiederum kritisieren. Was ich lobe, ist diese Passagen mit diesem Life-Coach, mit dieser Beziehungstherapeutin, wo es diese Konstellation gibt, praktisch, dass sie die beiden immer wieder mit sich selbst konfrontiert, dass da so eine Dreieckskonstellation entsteht und da praktisch eine Selbstreflexion und eine Spiegelung stattfindet, die praktisch auch genau das für die Sendung einlöst, nämlich, dass du weißt, das ist sozusagen der Anker dieser Staffel, auf den immer wieder zurückgekommen wird, wo du weißt, hier wird alles, was in der Sendung passiert, nochmal wieder hochgeholt und nochmal Revue passieren gelassen. Und das hat sozusagen so einen Klammermoment, sowas Zusammenfassendes, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich wieder die Geschichte mit der Hochzeit. Das ist eigentlich das Highlight, finde ich, der Staffel, wo es dann so kommt, dass Bill eigentlich mit einer Begleitung zu der Hochzeit kommen wollte von Georg, dann aber eine Absage bekommt von seinem potenziellen Date und es dann praktisch so ist, dass da alles eskaliert während der Hochzeit und Bill dann auch total betrunken ist und es dann unsicher ist, ob er zusammen mit Tom noch die Hochzeitsrede halten kann. Das finde ich sehr gut, das ist sehr spannend, dramatisch, da ist irgendwie total Drama mit drin, das haben sie gut erzählt. Das hat mir dann gut gefallen. Das, was ich dann wirklich tatsächlich kritisieren würde, ist, dass so, nachdem die Hochzeit dann vorbei ist, das ist für mich eigentlich schon gefühlt das Staffel-Highlight gewesen, was aber zur Mitte der Staffel war, und dann fällt es so ein bisschen ab. Und dann finden sie keinen Punkt, wo praktisch wieder, dann müsste es praktisch einen neuen Punkt geben, auf dem man dann, auf dem das Ganze hinausläuft, wo man wieder was aufbaut, wo wieder was praktisch eskalieren könnte oder wo sich was im positiven, im negativen Sinne dann praktisch entfaltet, ja.
Das machen das doch fehlt dann 5-Kilometer-Lauf.
Ja, aber fandest du das spannend dann?
Naja, es ist jetzt nichts, womit man angibt, dass man am Ende 5 Kilometer joggen kann.
Nee.
Genau, also man sagt ja immer irgendwie so Halbmarathon, 21 Kilometer ist irgendwie, oder mal so 10 Kilometer in, in einer Stunde ist ja eigentlich auch eine sportliche Errungenschaft, aber irgendwie ja 5 Kilometer, ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie bei 16-Jährigen, wenn die das erste Mal Sport machen?
Ich habe auch nicht so richtig durchblickt, was das überhaupt da für eine Veranstaltung war. Das schien mir auch irgendwie, irgendwie wurde gar nicht richtig gesagt, was ist das überhaupt für ein Marathon, was ist da überhaupt jetzt der Anspruch, und irgendwie haben sie es dann auch nicht mehr so richtig ernst genommen. Also man hat schon irgendwie, glaube ich, erkannt, dass sie versucht haben, das praktisch als neuen Punkt zu etablieren, auf den die beiden dann hinarbeiten. Das hätte auch funktionieren können, wenn man das wirklich richtig ernst genommen hätte und dann praktisch diese Fallhöhe aufgebaut hätte. Ey, ihr müsst euch dahin trainieren, ja, und dann lauft ihr diesen Marathon und da könnt ihr auch scheitern.
Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Wenn ihr euch mal darauf konzentrieren würdet, wenn ihr Bock hättet, dieses scheiß Lagerhaus in der ersten Folge auszuräumen, aber haben sie nicht. Und es sind so viele Punkte, wo du dann immer da sitzt und denkst, ah, Leute, reißt euch mal zusammen, zeigt doch mal irgendwie, dass ihr mehr könnt als nur rumsitzen und euer chilliges Leben aus Los Angeles da feiert.
Also und in klar, dem Punkt hatte ich natürlich...
Man muss natürlich auch sagen, ja, wie du jetzt sagst, bei dieser Traumhochzeit, es ist was absolut Egoistisches, weil man selber sein Date nicht kommt, sich dann so wegzuschießen, dass man die Rede von seinem Mitarbeiter Kumpel / nicht mehr erhalten kann. Und du siehst ja eigentlich, dass dann eigentlich die Aufmerksamkeit dieser Hochzeit ja eigentlich nur noch an Rande gedrückt wird. Ich weiß auch nicht, ob Georg und Susi das dann so toll finden, dass die Aufmerksamkeit dieser Folge ja gar nicht auf denen liegt.
Gut, aber ich glaube, das Format ist halt, aber ich sage jetzt mal, wenn es das Format gar nicht gäbe und wenn es Bill und Tom nicht gäbe, dann wäre die Hochzeit halt überhaupt gar nicht erzählt worden. Also ich habe schon die Hochzeit auch so begriffen. Klar, also wenn das jetzt eine Doku-Soap über diese Hochzeit gewesen wäre, würde ich dir total zustimmen. Aber die Doku-Soap ist halt, Bill und Tom werden begleitet, wie sie auf diese Hochzeit gehen. Und natürlich bleiben dann Bill und Tom im Mittelpunkt. Und dann wird praktisch erzählt, wie Bill und Tom diese Hochzeit durchleben. Und ja, praktisch, wie das dann für Georg ist und seine Frau, das ist natürlich dann irgendwo, das wird berücksichtigt, aber ist das irgendwo ein Randprodukt, weil die Sendung heißt halt Kaulitz und Kaulitz, ne? Also da glaube ich. Und dass das zwei egozentrierte Typen sind, die total auch ja auf sich selbst fixiert sind teilweise und auch diesen Eskapismus ausleben und auch eitel sind und so mit sich ringen und irgendwie auch dieses Ringen und dieses Drama mit sich selbst, gerade auch bei Bill, halt, dass das so viel Fläche einnimmt. Ich glaube, das hat auch so eine gewisse Katharsis einfach, weshalb diese Sendung funktioniert, einfach weil das so ein auch persönliches Extrem ist, was da in dem ausgebildet wird und was man eben im Alltag nicht hat, und deswegen ist das was als Zerstreuungsmoment für Leute aus ihrem Alltag heraus funktioniert. Und wenn es dann nicht mehr so vorhanden wäre, dann wäre vielleicht so auch dieses Überemotionalisierte, was auch ein Erfolgsrezept ist, nicht mehr so gegeben. Deswegen bin ich da auch zwiegespalten irgendwie.
Also, ja. Naja, ja, dann halten wir das mal so fest. Wir machen jetzt mal Schluss. Gehen wieder an den See und hören uns dann nächste Woche wieder. Und vielleicht gucke ich mir nochmal die Hochzeit an, wenn es am Wochenende sehr, sehr heiß werden wird, dann gucke ich mir vielleicht nochmal auch die letzte Folge an, die noch übrig ist auf meiner Liste.
Mach das mal.
Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Und wenn dann wieder so ein Typ hinten dran die ganze Zeit mäht oder irgendwas da macht, dann gehe ich zwischendurch raus und nehme das Gerät weg. Obwohl ich weiß, dass sowas extrem viel Spaß macht. Bis dann. Ciao.
Bis dann.